Guten Abend, liebe Geschwister und Freunde. Ihr seid jetzt vielleicht ein bisschen erstaunt, dass ich heute hier stehe statt Martin. Aber er hat im Moment sehr viel zu tun und dann habe ich zu ihm gesagt, gut, dann versuche ich es mal heute mit einer Einleitung, dann hast du ein bisschen mehr Zeit. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Das Thema ist, wie ihr seht von Bruno, zwischen Vertrauen und Misstrauen. Und ich habe mal nachgeschaut, was Vertrauen eigentlich heißt, wie das übersetzt wird. Das Wort ist seit dem 16. Jahrhundert bekannt und kommt von dem Namen Trauan. Das heißt auch trauen oder treu. Und treu kann man auch übersetzen mit stark, fest, dick. Vertrauen bezeichnet den individuellen Glauben an die gute Entwicklung von Ereignissen, meist zwischen den Menschen, also in den Beziehungen zwischeneinander. Und die positive Entwicklung entspricht unseren eigenen Wertvorstellungen und unseren Erfahrungen, also mit dem, was wir mit Menschen oder mit Gott erlebt haben. Vertrauen ist die Überzeugung von der Richtigkeit und Wahrheit von Personen und Handlungen. Und das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen. Nach Mahatma Gandhi ist Misstrauen ein Zeichen von Schwäche. Nach Otto Fürst von Bismarck, das war ein deutscher Staatsmann aus dem 19. Jahrhundert, der hat mal gesagt, dass das Vertrauen eine zarte Pflanze ist. Ist es einmal zerstört, so kommt es so bald nicht wieder. Und dann möchte ich noch den reichen amerikanischen Industriellen Paul Getty zitieren, der gesagt hat, wenn man einen Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn man ihm nicht vertrauen kann, ist ein Vertrag nutzlos. Wir brauchen in unserem Leben Vertrauen. Also wir brauchen Vertrauen in eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, mit den Nachbarn, mit den Arbeitskollegen, mit den Freunden. Überall brauchen wir eigentlich Vertrauen und natürlich ganz besonders in der Beziehung zu Gott. Es gibt ein Zitat von Lenin, das heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich habe nicht gewusst, dass das von Lenin kommt. Und das haben wir vielleicht auch schon mal alle in unserem Leben so erfahren. In dem Zitat kommt zum Ausdruck, dass Vertrauen wichtig ist, aber dass es manchmal, also das Misstrauen insofern reinspielt, dass man trotzdem ein bisschen schaut zu kontrollieren oder so, ob es dann die richtige Bahn läuft, ob man dann weiter vertrauen kann. Also, dass ein Rest manchmal an Zweifeln bleibt. Und Vertrauen spielt auch eine wichtige Rolle, wenn wir darauf angewiesen sind, dass die Dinge richtig laufen sollen. Also wir müssen uns auf Arbeitskollegen verlassen können, wenn wir was abgesprochen haben, dass jeder seinen Teil macht. Wir müssen uns in der Familie darauf verlassen können, dass die Kinder auch manchmal wirklich das machen, was man ihnen gesagt hat, oder mit dem Ehepartner absprechen können, dass der seinen Part leistet und wir unseren Part tun können. Oft liegt auch Vertrauen und Misstrauen nahe beieinander. Und wir müssen selbst entscheiden, ob wir jetzt zu Vertrauen oder zu Misstrauen hin tendieren. Aber Liebe und Vertrauen sind eigentlich Grundlagen, die wir brauchen, damit wir miteinander leben können. Und wo die Liebe schwindet, da fängt an, das Misstrauen um sich zu greifen. Ich möchte aus der Bibel Hebräer 10, 35 und 36 noch erwähnen, der ist sehr bekannt. Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und dann möchte ich noch Jesaja 40, 31 zitieren. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Und ich möchte jetzt einfach noch beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns lieb hast und du willst, dass wir dir vertrauen. Und das ist auch richtig so, weil du es richtig mit uns machst und richtig mit unserer Umgebung machst. Und weil du der Einzige bist, dem wir total vertrauen können, der uns nie ausnutzt und immer lieb hat und uns richtig führt für unser Leben. Und ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du alles richtig machst und in deiner Hand hast und dir keine Fehler passieren und dir nichts entgleitet. Du weißt auch alles, was passiert, Herr, und was an uns vorbeigeht. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt auch durch deinen Heiligen Geist unserem Bruno die richtigen Worte in den Mund legst, dass er uns alles das sagt, was du willst, was wir hören, Herr. Und dass es unsere Herzen wirklich offen aufnehmen und dass wir es umsetzen in unserem Alltag. Ich danke dir dafür. Amen.
Ja, zwischen Vertrauen und Misstrauen. Judith hat schon gesagt, manchmal liegen die beiden ganz nah beieinander. Das ist in der Tat so. Und ohne Vertrauen läuft in unserem Leben so gut wie nichts. Aber gewohnheitsmäßig stehen wir Menschen Neuem skeptisch gegenüber. Naturgemäß sind wir erst einmal kritisch und haben Mühe, im Voraus Vertrauen zu schenken. Wir stehen dann immer vor der Frage, bringt diese neue Situation oder dieser Mensch, der mir hier gegenübersteht, bringt er in meinem Leben Freude oder Leid? Gewinne ich etwas, wie auch immer dieser Gewinn aussehen mag, oder droht mir Schaden? Und da ist so diese Vorsicht in unserer Natur, die immer etwas in Richtung Misstrauen tendiert. Und das fällt oftmals schwer, dieses Misstrauen zu überwinden. Hängt sehr stark mit den Erfahrungen zusammen, die wir im Leben bisher gemacht haben. Da komme ich dann noch darauf zurück. So ein Sprichwort heißt, es dauert manchmal Monate, manchmal sogar Jahre, um das Vertrauen eines Menschen zu erlangen, aber nur 30 Sekunden genügen oder können genügen, um alles zu zerstören. Da sehen wir dieses Spannungsfeld, das sich zwischen Vertrauen und Misstrauen auftut. Jedes Mal, wenn ich einem Menschen, und wenn es um Vertrauen und Misstrauen geht, da sind immer Beziehungen im Spiel. Also jedes Mal, wenn ich einem Menschen Vertrauen schenke, gehe ich ein Risiko ein, denn dieses Vertrauen kann missbraucht werden. Somit ist Vertrauen auch der Wille, sich verletzlich zu zeigen. Und wer tut das schon gerne? Sich verletzlich zeigen. Echt sein. Das heißt auch, diese Eigenschaften, diese Seiten im Leben offenlegen, die man eigentlich lieber anders oder gar nicht hätte. Transparenz ist so ein Schlagwort, das wir immer wieder hören, nicht nur im Zusammenhang mit Fußball. Transparenz schafft Vertrauen. Das war so ein Motto in einer Unternehmung, in der ich mal gearbeitet habe. Und das hat mich geprägt, positiv geprägt. Sehr oft durfte ich schon die Erfahrung machen, wenn man transparent ist, echt ist, das heißt auch zu Fehlern steht, dass das Vertrauen schafft. Dass man auch zu Schwächen steht. Auch bereit ist, Hilfe anzunehmen. Aber eben, da sind die Erfahrungen ganz, ganz unterschiedlich und ganz entscheidend. Gute Erfahrungen mit Menschen machen es uns einfacher zu vertrauen. Schlechte Erfahrungen führen oftmals zu Misstrauen. Schlechte Erfahrungen, würde ich gar sagen, sind der Nährboden für Misstrauen. Vertrauen wird dann durch Kontrolle abgelöst. Und ein gewisses Maß an Kontrolle braucht es oftmals. Aber ich weiß nicht, wie es an eurem Arbeitsplatz ist oder an eurem Arbeitsplatz war, bezüglich der Pausenregelung. Hat man da vertraut, dass die Mitarbeitenden die Pause in dieser Zeit halten, wie sie abgemacht ist? Und hat man da einander vertraut oder wurde das ausgenutzt und wurde dann plötzlich eine Zeiterfassung eingeführt? Dieser Spruch von Lenin, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, das war ein Diktator und der hat dieses Prinzip knallhart durchgezogen und wir sehen die Auswirkungen bis heute. Da ging mehr als eine Generation kaputt, weil sie unter einer völlig übermäßigen Kontrolle zu leiden hatte. Leben kann sich unter diesen Bedingungen nicht wirklich entfalten. Es braucht Vertrauen, damit wir uns mit Kreativität, mit Innovation, mit all dem, was das Leben schlussendlich auch spannend macht, damit das zur Geltung kommt, zur Entfaltung kommt. Da braucht es Vertrauen, da müssen wir einander gegenseitig Vertrauen schenken. Und ich erinnere mich, wie ich da einmal ein Projekt hatte und ich hatte viele Stunden bereits in dieses Projekt investiert und mein Vorgesetzter, der wusste nicht, was dabei wirklich rauskommen würde und er hat mir das Vertrauen geschenkt und mir diese Zeit zur Verfügung gestellt und daraus ist ein Instrument entstanden, das, soviel ich weiß, noch heute im Einsatz ist, an vielen Orten in der Schweiz. Nur weil dieser Vorgesetzte bereit war, Vertrauen zu schenken und nicht ständig kontrollierend hinter mir her war. Ganz entscheidend für unser Leben in Bezug auf das Vertrauen, ich möchte sogar sagen, auf das Urvertrauen, sind die Erfahrungen im ersten Lebensjahr. Das haben Forscher aus der Entwicklungspsychologie herausgefunden. Wenn nämlich ein Kleinkind vernachlässigt wird, misshandelt wird, oder ihm schlicht und einfach die Liebe entzogen wird, können diese Defizite mit unseren menschlichen Möglichkeiten nicht mehr aufgefangen werden. Solche Menschen haben ein Leben lang größte Schwierigkeiten, Vertrauen aufzubauen, Vertrauen in andere Menschen entwickeln zu können. Diese Erfahrungen, diese negativen Erfahrungen sind ganz tief im Unterbewusstsein verankert und dann kommt eben dieses Misstrauen zum Tragen, zum Selbstschutz, um möglichst nicht wieder solch schreckliche Erfahrungen machen zu müssen. Das hat man bei Kindern festgestellt, die unerwünscht in der Familie waren. Oder Kinder, die immer wieder im ersten Lebensjahr andere Bezugspersonen hatten, ständig wieder Trennungen erlebten und somit nicht in der Lage waren, wirklich dieses Urvertrauen aufzubauen. Und Judith hat schon gesagt, das Vertrauen, dieses Wort kommt aus der Wortgruppe von Treue. Und Vertrauen, das ist eng mit Glauben verbunden. Wenn wir im Neuen Testament, im griechischen Urtext, dieses Wort, das mit Glauben oder Vertrauen übersetzt wird, dann ist das der Begriff Pistei oder Pisteo. Die Grundbedeutung eben von Treue und Vertrauen. Pistis. Sehr oft eben mit Glaube übersetzt, aber eben auch mit Vertrauen. Und so könnte man das Thema auch nennen, mein Computer hat auch etwas warm, der wartet immer ein paar Sekunden, bis er weiterblättert. Also das Thema statt zwischen Vertrauen und Misstrauen könnte man auch zwischen Glaube und Unglaube nennen. Und da kommt mir dieser Mann in den Sinn, der einmal gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es war dieser Mann, der mit seinem Jungen zu den Jüngern von Jesus kam. Dieser Bub fiel immer wieder zu Boden, hatte Schaum vor dem Mund, knirschte mit den Zähnen. Und die Jünger hatten versucht, diesen bösen Geist auszutreiben, und es ist ihnen nicht gelungen. Und dann kommen sie zusammen mit dem Vater und dem Jungen zu Jesus, und der Junge hat sogleich einen Anfall. Und da fragt Jesus, wie lange hat er das schon? Von klein auf, sagte der Vater. Und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Was heißt hier, wenn du kannst? Sagte Jesus. Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Da rief der Vater, ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Oder eben in den anderen Übersetzungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Können wir den Vater verstehen? Jahrelang leidet dieser Junge jetzt schon unter diesen Umständen von klein auf. Der Junge kann also nichts getan haben, das seine Not als Strafe rechtfertigen würde. Und da stellt sich einmal mehr die Frage, weshalb lässt Gott das zu? Und da kann ich diesen Vater jetzt verstehen, dass es ihm schwerfällt, diesem Gott zu vertrauen. Ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Ich kann es nicht, weil all das, was ich die Jahre hindurch jetzt erlebt habe, fürs Misstrauen spricht und nicht fürs Vertrauen. Ich sehe, wie mein Junge leidet, aus unerklärlichen Gründen, und Gott ändert nichts daran, und ich möchte diesem Gott doch vertrauen und kann es doch nicht. Und Jesus hat den Jungen befreit. Nicht, weil der Vater genug Vertrauen oder Glauben gehabt hätte, sondern damit der Vater in seinem Gottvertrauen gestärkt werden konnte. Damit sein Glaube wachsen konnte. Und als sie wieder allein waren, da haben die Jünger Jesus darauf angesprochen, weshalb sie denn nicht in der Lage gewesen sind, diesen Jungen zu heilen. Und Jesus geht darauf ein und er sagt nicht, sie, die Jünger oder der Vater hätten zu wenig Glauben gehabt, deshalb habe es nicht funktioniert. Nein, er gibt ihnen zur Antwort, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Ja, was meint Jesus jetzt mit Gebet? War es die Aussage von Jesus, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir voraus aus diesem Kind und komme nie wieder zurück? Ist das Gebet? Meint Jesus, diese Worte haben die Jünger nicht gebetet oder haben sie eben nicht die richtigen Worte gebetet oder haben sie nicht lange genug gebetet? Erstaunlicherweise hat Jesus auch nicht zum Vater gesagt, geh mal heim, ich muss über der Sache beten und komm dann in 3 Tagen wieder. Was meint Jesus mit Gebet? Ich glaube, Jesus spricht hier das Vertrauensverhältnis zwischen Vater und Sohn an. Oder das Vertrauensverhältnis zwischen Vater und Kind. Und zwar zwischen himmlischem Vater und Kind, uns Menschen. Betet ohne Unterlass, lesen wir doch. Wenn wir das in Verbindung bringen mit diesem Vertrauensverhältnis, diese Herzensverbindung, dann wird das möglich, ohne dass wir stundenlang, tagelang im stillen Kämmerlein beten müssen. Es wäre ja gar nicht möglich für die allermeisten Menschen. Jesus hat seinem Vater vertraut. Und aus diesem Vertrauensverhältnis konnte er den Jungen heilen. Das Vertrauen, das auch eben mit Treue, Trauen übersetzt werden kann, bedeutet, ich verlasse mich auf etwas oder jemanden. Ich binde meine Existenz daran. Und jetzt merken wir etwas davon, wie weit das Vertrauen gehen kann, wenn ich bereit bin, meine Existenz davon abhängig zu machen. Ich bin aber auch treu. Ich bin treu, ich halte am Vertrauen fest, auch dann, wenn äußerlich vieles dagegen spricht. Wenn ich vielleicht sogar gerade wegen dem Vertrauen leiden muss. Ich denke dann an die drei Freunde von Daniel. Als Nebukadnezar dieses Standbild errichten ließ, die Musik spielte und die ganze Menschenmenge fiel da nieder vor diesem Bild und betete es an, und da blieben diese drei stehen. Der Sadrach, Mesach und Abednego, sie haben sich geweigert, dieses Bild anzubeten, und natürlich wurden sie zum König zitiert. Da fingen an Sadrach, Mesach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten, weshalb wir nicht vor diesem Bild niederfallen und es anbeten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Das ist jetzt das bedingungslose Vertrauen. Leben wir in einem solch bedingungslosen Vertrauen unserem Gott gegenüber? Oder lebt unser Vertrauen nur von den guten Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben? Wenn er will, so kann er. Und wenn er nicht will, so halten wir dennoch an ihm fest. Und ich möchte einen weiteren Mann aus dem Alten Testament erwähnen. Von ihm heißt es, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Weiß jemand, welcher König hier gemeint ist? Salomo ist es nicht. Hiskia, genau. Der Hiskia. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er war König in Juda, im Südreich von Israel. Und er hat große Reformen durchgeführt. Er hat den Götzendienst abgeschafft, den Tempeldienst wieder eingeführt. Und er wurde sogar eben vom König von Assyrien abtrünnig. Für die einen war das ein sehr mutiger Schritt, für andere ein absolut dummer Entscheid oder Leichtsinn. Denn das Assyrische Reich, das war die damalige Weltmacht. Und während der Regierungszeit von Hiskia, er war ja im Südreich König, da wurde das Nordreich in Israel, die 10 Stämme, wurden eingenommen. Wir lassen das Hubkonzept mal vorübergehen. Hiskia hat im Vertrauen auf seinen Gott gehandelt. Und genau dieses Vertrauen wird jetzt auf die Probe gestellt. Denn der König von Assyrien hat sein großes Heer gesandt, hat mit diesem Heer in Juda bereits einige Städte eingenommen. Hiskia war dann bereit, Tribut zu bezahlen, und so gingen die ganzen Tempelschätze aus Jerusalem weg an die Assyrer. Aber das hat nicht gereicht. Der König von Assyrien zieht gegen Jerusalem und macht mit seinem Heer Halt und wendet sich an die Bevölkerung von Jerusalem und sagt: So spricht Sanherib, der König von Assur, worauf wollt ihr euch verlassen, die ihr in dem belagerten Jerusalem wohnt? Hiskia verführt euch und gibt euch in den Tod durch Hunger und Durst, wenn er spricht: Der Herr, unser Gott, wird uns erretten aus der Hand des Königs von Assur. Ist das nicht der Hiskia, der die Opferhöhen und Altäre seines Gottes entfernt und zu Juda und Jerusalem gesagt hat: Vor einem Altar sollt ihr anbeten und darauf opfern? Ein äußerst kluges Vorgehen von diesem König, denn damit gerät natürlich Hiskia unter innenpolitischen Druck. Und er fährt weiter und sagt: Wisst ihr nicht, was ich und meine Väter getan haben? Allen Völker in den Ländern haben die Götter der Völker in den Ländern ihr Land retten können aus meiner Hand. Wo ist einer unter allen Göttern dieser Völker, die meine Väter mit dem Bann geschlagen haben, der sein Volk hätte erretten können aus meiner Hand, dass euer Gott euch aus meiner Hand sollte erretten können? Dieser König erzählt keine Lügen. Und die Bürger von Jerusalem, die wussten Bescheid. Assyrien hat Land um Land eingenommen, Stadt um Stadt erobert. Und weshalb sollte es jetzt gerade bei Jerusalem anders sein? Schließlich waren bereits verschiedene Städte in Juda gefallen. Gott hat es zugelassen. Unterscheidet sich dieser Gott wirklich von den anderen Göttern? Ist dieser Gott tatsächlich vertrauenswürdig? So lasst euch nun von Hiskia nicht betrüben und lasst euch dadurch nicht verführen und glaubt ihm nicht. Denn wenn kein Gott eines Volks und Königreichs sein Volk aus meiner und meiner Väter Hand hat erretten können, so wird euch auch euer Gott nicht erretten aus meiner Hand. Dazu redeten seine Großen noch mehr gegen Gott, den Herrn, und gegen seinen Knecht Hiskia. Der Hiskia, der hat viel Gutes getan, hat viel für seinen Gott getan. Und trotzdem hat es Gott zugelassen, dass Städte in Juda eingenommen wurden. Auch der Tribut hat die Situation nicht entspannt. Und jetzt geht es um Jerusalem. Halten wir jetzt am Vertrauen fest oder geben wir dem Misstrauen Raum? Rein äußerlich spricht sehr vieles dagegen, am Vertrauen festzuhalten. Gott hat die 10 Stämme im Nordreich nicht verschont. Die wurden von den Assyrern gefangen, weggeführt. Er hat all die anderen Länder ringsherum, die zwar andere Götter verehrt haben, die wurden von den Assyrern eingenommen. Natürlich war bei den 10 Stämmen des Nordreichs auch Götzendienst im Spiel. Aber im Südreich, da haben sie die Opferhöhen und die Götzen vernichtet, auch in den anderen Städten, nicht nur in Jerusalem. Und diese Städte wurden mindestens teilweise eingenommen. Das, was hier im Vers 16 kurz und knapp formuliert wird, können wir in 2. Könige in den Kapiteln 18 und 19 ausführlich nachlesen. Auch das Gespräch zwischen Hiskia und seinem Gott. und die Unterstützung, die Hiskia dann durch Jesaja noch erfahren hat. Und Gott hat diesmal einmal mehr eingegriffen. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Der Herr hat geholfen, einmal mehr. Es hätte aber auch anders verlaufen können. Auch bei Jesus treffen wir verschiedene Menschen an, zu denen er sagt, dein Glaube, dein Vertrauen hat dir geholfen. Also hat unser Vertrauen, unser Glaube Auswirkungen. Meines Erachtens wird es aber immer dann problematisch, wenn wir diesen Glauben, dieses Vertrauen auf irgendeine Art und Weise messen wollen. Vor allem, wenn wir dann daraus ableiten, je nachdem, ob dieses Vertrauen größer oder kleiner ist, wird Gott dann früher, später oder gar nicht helfen oder eingreifen. Aber dieser Gefahr sind wir immer wieder von Neuem ausgesetzt. Ihr merkt es daran, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, denen es nicht gut geht. Wie schnell neigen wir dazu, nach Gründen im Leben der Menschen zu suchen? Was haben die wohl falsch gemacht? Und jetzt müssen wir uns noch einmal die Frage stellen, Glaube und Vertrauen, dieses Wort Pistis oder Pisteo im griechischen Urtext, was ist das? Und im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, im Vers 1, da wird diese Frage gestellt. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also wenn ich in einer Sache hundertprozentig sicher bin, dann brauche ich kein Vertrauen. Denn dann habe ich es mit einer Gesetzmäßigkeit zu tun. Aber Vertrauen hängt mit Hoffnung zusammen. Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und da geht es nicht um Gesetzmäßigkeiten. Wir können nicht Gott Vertrauen bringen und dann meinen, weil ich ihm jetzt mein Vertrauen bringe, ist er mir etwas schuldig. Das wäre eben eine Gesetzmäßigkeit. Das Vertrauen ist ja gar mit der Überzeugung verbunden, dass das, was man nicht oder noch nicht sieht, dass das existiert. Und ich hatte gestern wieder so eine Begegnung, da war ein Mann, der ist seit längerer Zeit krank, der hatte Rückenbeschwerden und nach einer Operation hatte er Lähmungserscheinungen im einen Bein und dann hat auch das andere Bein ähnliche Symptome entwickelt. Eine, wirklich, man kann sagen, eine Sportskanone, auch wenn er bereits im Rentenalter ist. Und dann war ein Freund von ihm dabei, beides gläubige Menschen. Und da hat sich so die Diskussion entwickelt, ja, im Glauben daran festhalten, dass Gott heilt, auch wenn man es noch nicht sieht, aber da blieb kein Spielraum offen, dass Gott vielleicht einmal nicht heilt. Und da habe ich dann jeweils ein Problem. Denn in diesen Momenten bauen wir wieder so eine Leistungsmaschine auf, wo es ganz und gar von unserem Glauben oder unserem Vertrauen abhängt. Und wenn es dann nicht so verläuft, wie wir das eben hoffen, dann ist die Konsequenz daraus, dass wohl das Vertrauen zu klein war. Ja, im Jesaja 53, im Vers 4 steht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. In Matthäus 8 wird darauf angesprochen und ich bin überzeugt, dass das so ist. Jesus hat unsere Schwachheit und unsere Krankheit getragen, restlos, vollständig. Ich bin überzeugt, dass das so ist, auch dann, wenn kranke Geschwister unter uns sind. Und ich vertraue darauf und ich hoffe, dass dieses Wort sich ganz erfüllt, aber wann es soweit ist, das müssen wir offen lassen. Das müssen wir unserem Herrn überlassen. Und vielleicht sagt jemand, und auf dieses wackelige Vertrauen baust du dein Leben auf? Und dann möchte ich mit einer Gegenfrage antworten. Hast du mir etwas Besseres? Und ich möchte meine Mitmenschen ernsthaft herausfordern. Gibt es etwas Besseres? Ja, es ist ein wackeliges Vertrauen. Ich habe keine Garantien. Ich habe keine absoluten Sicherheiten, dass wenn ich das tue, bei Gott dann genau das rauskommt. Wenn ich das bete, das Gebet in dieser oder jener Weise erhört wird, ich habe das nicht, ich kann das nicht bieten. Aber hast du was Besseres? Dass das Vertrauen, der Glaube nicht in jedem Fall eine Erfolgsgeschichte produziert, das lehrt uns der Hebräerbrief. Nämlich in diesem Kapitel 11, das wir hier angefangen haben. Es gibt sie, die Erfolgsgeschichten, ganz unbestritten. Ich möchte ein paar davon erwähnen. Da steht im Vers oder ab Vers 33, durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Es sind diese Zeugnisse, die man so gerne hört und weitererzählt. Aber wie schon gesagt, Vertrauen bedeutet nicht in jedem Fall Erfolg und Sieg. Wenn wir nach diesem Vers 35 dann jeweils aufhören, vermitteln wir ein verzerrtes Bild, ein unvollständiges Bild, was Glauben und Vertrauen angeht, denn noch im selben Vers ändert der Tonfall, wo wir plötzlich lesen, doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und frei zu kommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung. Andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Diese Menschen, die gibt es auch heute noch. Wahrscheinlich zahlreicher, als wir uns das bewusst sind. Aber diese Zeugnisse, die hört man selten. Oder gar nie in den Gemeinden, denn sie machen keine Werbung für das Reich Gottes. Aber sie sind genauso Realität. Aber wisst ihr, was das Schöne am Ganzen ist? An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Das ist es, was zählt. Darauf kommt es an. Nicht so sehr ob Sieg, ob Erfolg, ob Heilung. Das ist alles wunderbar. Aber es ist kein Gradmesser. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Also auch jene nicht, die Königreiche bezwungen haben, die Löwen das Maul gestopft haben oder was auch immer. Keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Wir sind noch nicht am Ziel, auch wenn unsere Geschichte noch so eine Erfolgsgeschichte ist. Oder eben auch eine Leidensgeschichte. Wir sind noch nicht am Ziel. Deshalb bleiben wir zuversichtlich. Obwohl wir wissen, dass wir nicht dabei beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben, und nicht im Schauen. Wir leben im Vertrauen, im Pisteo. Wir sind zwar überzeugt, dass das, was wir nicht sehen oder noch nicht sehen, Realität ist, dass das existiert, aber es ist eben noch nicht da. Wir sehen es noch nicht. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Amen. Vater, ich danke dir für den Hebräerbrief, insbesondere für das 11. Kapitel. Danke dir, dass unser Vertrauen, unser Glauben nicht eine Leistungskomponente ist, die wir müssen erfüllen müssen, damit du handeln kannst. Und danke, dass das, was passiert, auch nicht ein Gradmesser ist für unser Vertrauen. Und Herr, bewahr uns davor. Bewahr uns davor, unseren Glauben und den Glauben von unseren Mitmenschen zu beurteilen, zu messen, zu vergleichen aufgrund von dem, was wir oder andere erleben. Herr, stattdessen lehr du uns zu sehen, wie du siehst, deine Wege zu erkennen und wenn es nötig ist, dir einfach zu vertrauen, auch wenn wir nichts verstehen, aber auch gar nichts. Im Wissen darum, dass deine Gedanken halt einfach höher sind als unsere Gedanken und deine Wege nicht unsere Wege. Und Herr, wenn es Menschen hat in unserer Mitte, die am Zweifeln sind, die das Misstrauen überhand nehmen aufgrund der negativen Erfahrungen, Herr, dann bitte nicht um die Gabe des Glaubens. Können festhalten am Vertrauen in dich. Die Existenz nach wie vor an dir, in dir festzumachen. Auch wenn äußerlich vieles oder gar alles dagegen spricht. Danke dürfen wir da auf die Hilfe von dir durch die Heilige Geist vertrauen. Danke für deine Güte. Amen. Jetzt bitte ich doch alle, die können und mögen, aufzustehen, zum Segen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Er leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Amen. Und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.